Ja, auch von meiner Seite auch einen recht herzlichen schönen guten Morgen. Ich durfte vor 2 Jahren meinen 60. Geburtstag feiern. Und bis dahin ging eigentlich mein Leben in geregelten Bahnen. Und da meine Frauen gedacht, meine Töchter und meine Frau, es wäre Zeit, dass der Vater meiner Moderne endlich ankommt. Und haben sie mir sowas geschenkt. So was wisst ihr aber eigentlich, was es ist? Ich kann es euch einmal zeigen. Schon allein das Blau ist doch ein Hammer, oder? Ja, und sind lauter so Dinge drauf. Früher haben wir Knöpfle dazu gesagt bei uns. Jetzt sind es Buttons oder Eigens. Und ich glaube mir, ohne ein Ding geht nichts mehr. Früher bin ich in einem Wald ohne den Ding. Sport gemacht ohne den Ding. Und ich denke, heutzutage nehme ich es bald einmal in die Badewanne. Was ich mich früher über meine Arbeitskollegen lustig gemacht habe, ich war immer vor der Pause auf der Bank gehockt und jeder so rausgegangen aus der Drehtür. Und da habe ich mir gedacht, ich bin mal gespannt, wer der Erste ist, der auf die Laterne rennt. Und jetzt geht es mir genauso. Bin ich schon da, könntest du ja was verpassen. Aber ehrlich gesagt, fühle ich mich durch den Ding doch echt wie manipuliert. Es stinkt mir manchmal, dass ich mich auch so angewiesen bin auf den Ding und dass ich mich eigentlich ziemlich von so einem Ding manipulieren lasse. Manipulieren heißt immer beeinflussen. Ich weiß, man kann heutzutage nicht einfach von dem Zug abspringen. Es gehört zu unserem Leben dazu. Aber es ging auch früher ohne die Dinge. Und vielleicht sogar manchmal besser. Zumindest im sozialen Bereich. Auch in unserer Geschichte soll es heute ein bisschen um Manipulation gehen, sprich Beeinflussung, vielleicht auch um Anfechtung. Wir werden in dieser Geschichte auf der einen Seite das große Wirken Gottes sehen, das für uns manchmal wirklich unerklärlich ist. Auf der anderen Seite die Welt. Damit meine ich aber nicht die Welt, wie wir sie draußen sehen, die so schön und so wunderbar von Gott gemacht wurde, sondern das System, wo dahinter steckt. Ja, dieses System, das auf der einen Seite so gottesfremd ist, sogar gottesfeindlich und mit Gott nichts zu tun haben will. Aber in der Mitte, der Mann oder die Person, die Gott fürchtet, die Gott ehren will und Gott nachfolgen will. Und im Endeffekt auch um den Teufel, der wo hier in dieser Welt, in diesem System doch einen erheblichen Einfluss hat. Diese Welt mit ihrem Denken, mit ihrer Handlungsweise, die versucht, Menschen zu beeinflussen, vor allem auch die, die Gott nachfolgen, sie zu manipulieren und auch verlorenes Gebiet zurückzuerobern. Geschwister, wir befinden uns wirklich jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde auf einem Kriegsschauplatz. Und es ist das Bemühen da, uns immer wieder zumindest zu beeinflussen, zu manipulieren, wenn nicht sogar zurück zu erobern. Um das ein bisschen zu beleuchten, gehen wir zusammen in das Buch Daniel, und zwar in das Kapitel 1. Ein sehr interessantes Buch, finde ich. Um zum besseren Verständnis werde ich die Verse versuchen, ein bisschen abschnittsweise zu lesen, dass wir alle ein bisschen nachkommen können. Also begeben wir uns zusammen in das Buch Daniel, Kapitel 1. Die Verse 1 bis 2. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars, ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie in das Land China und ließ sie in die Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Nun ist es also soweit. Das Maß ist voll. Das Nordreich Israel war schon 722 vor Christi in die Gefangenschaft geführt worden. Das war die Folge der in 5. Mose 2, Vers 8 verkündigten Richtlinien Gottes. Haben sie nicht eingehalten. Mehrfach hatte sich das Südreich Juda unter den Ermahnungen der Propheten und angesichts des Untergangs des Nordreiches zu Gott zurückgewandt. Dies war aber nie von Dauer. Auch Juda missachtete den Bund Gottes, hielt den Sabbat und das Sabbatjahr nicht. Man kann zum Beispiel im Jeremia-Buch darüber was nachlesen. Und beging Götzendienst. Und nun erwählte Gott Nebukadnezar zum Werkzeug seines Gerichts. Und nun war es soweit. Aber auch hier zeigt es sich, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Denn wir wissen ja, der Mensch denkt, Gott lenkt. Nicht ein Schicksal, kein Zufall, nicht die Mächtigen dieser Welt, sondern er, Gott, sitzt im Regiment. Denn er gab das Volk in die Hand Nebukadnezars. Er bestimmt es, auch dass Nebukadnezar das ausführende Werkzeug seines Willens ist. Und ich denke, so ist es auch bei der Frau Merkel so, das beim Herrn Trump oder beim Herrn Putin. Er gibt nämlich, er nimmt und setzt ab, denn er ist der allmächtige Gott. Deshalb sollten uns die Nachrichten, die wir jeden Tag so konsumieren, uns nicht so sehr beunruhigen, uns vielleicht auch durcheinander zu bringen oder sogar in Angst zu versetzen. Da hätten wir nämlich schon eine Manipulation weniger, weil unser Herr, unser Gott sitzt im Regiment und es geschieht, was er will. Auch hier in unserer Geschichte. Gott gab das Volk in die Hand Nebukadnezars. Nebukadnezar kehrt also siegreich mit seinem Heer samt den geraubten Tempelschatz in das Land China, die Ebene von Babylon, zurück. Übrigens, das ist auch diese Ebene, wo der berühmte Turm stand. Und er kehrt in seine Hauptstadt Babylon zurück. Aber nicht nur der Tempelschatz, auch Menschen sind darunter, insbesondere 4 junge Juden. Seinen obersten Hofbeamten Aspenas befahl er, einige junge Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in der Sprache und Literatur der Chaldäer unterwiesen werden. 3 Jahre lang sollen junge Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von den königlichen Tafeln mit Speisen und Wein versorgt würden. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehören auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Aspenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Dann befiehlt der König: Sein oberster Hofbeamter Aspenas sollen aus der entführten Menge 4 Edelsteine herausbringen. Also der König will keine jungen Leute von der Stange, von der Straße, sondern der König, die Majestät, hat gewisse Ansprüche. Erstens, sie sollen jung sein. Zweitens, sie sollen vornehm sein, von adeliger Herkunft. Drittens, sie sollen gesund sein. Viertens, die sollen gut aussehen. Und fünftens, gescheit, klug und begabt. Das würde sie am Königshof auszeichnen zum Dienst. Und ich habe mir gedacht, das ist doch komisch. Nach all den vergangenen Jahren hat sich eigentlich nichts geändert. Der Anspruch der Welt an den Menschen hat sich nicht geändert. Die Norm muss nämlich auch heute noch eingehalten werden. Eigentlich müsste das in jede Bewerbung hinein. Die Manipulation besonders durch die Medien geht weiter. Wer sie nicht erfüllt, fällt durch das Raster. Jung, vornehm, in dem Fall auch adlig, gesund, gut aussehen, gescheit, klug und begabt. Wer das von sich sagen kann, herzlichen Glückwunsch. Aber gut, habe ich mir gedacht, dass Gott das Herz ansieht und nicht die Person. Vielleicht erfüllst du diese Kriterien nicht, zumindest einige. Aber wichtig ist, was du in Gottes Augen bist. Das ist das Wichtige. Weil die Welt, die wird immer einen Mangel an dir finden. Die wird auch immer einen Mangel an mir finden. Gut, Schönheit lasse ich mal aus. Das weiß ich, dass ich es bin. Schätzle. Aber es ist so. Wir werden dieser Welt nie genügen können, so wie wir sind. Sie wird immer irgendwas an uns finden. Aber wichtig ist, was wir in Gottes Augen sind. Was wir in Gottes Augen sind. Aber solche Menschen wollte der König unbedingt haben. Keine Menschen von der Stange, sondern ausgesuchte Ware. Und nun wird ein Programm gestartet. Jetzt wird die Endetaste gedrückt. Das Programm der Umerziehung wird gestartet. Wir lesen hier, sie sollen die Sprache des Landes lernen. Sie sollen in die Literatur eingeführt werden. Sie sollen das Essen des Landes und des Hofes zu sich nehmen. Sie sollen andere Namen bekommen. Kurz gesagt, sie sollen alles vergessen, was hinter ihnen lag. Ihre Herkunft, ihre Kultur, ihre Familie, ihre Namen. Einfach alles vergessen und in die ausgestreckte Hand des Königs einschlagen. Ich denke, Geschwister, einer der größten Waffen des Teufels ist unser Vergessen. Vergessen ist auch manchmal gut, zum Beispiel beim Vergeben oder wenn wir manche Dinge, was unser altes Leben betrifft, einfach hinter uns lassen können. Aber hier geht es um das Vergessen der großen Taten Gottes im Leben der Menschen und vor allen Dingen im Leben seiner Kinder. Wir können zum Beispiel im Josua 4 nachlesen, 3-4, beim Jordanübergang, wo Gott ein großes Wunder getan hat, indem er den Jordan aufstaute. Was hat Volk Israel gemacht? Sie hat eine Pyramide aus 12 Steinen gebaut, zum Andenken an diese großen Tat Gottes. Ich weiß, auch in diesem Raum gibt es Sorgen, Nöte und Anfechtung und viele andere Dinge. Aber denken wir noch an die großen Taten Gottes in unserem Leben, seine Vorsorge, seine Bewahrung, unsere Kinder, unseren Job, unser Haus, unsere Gesundheit und unsere Gemeinde hier. Hast du auch so ein Denkmal im Herzen? Nicht vielleicht im Garten, das kann man auch bauen, man kann sich so eine Pyramide auch zu meinem Wohnzimmer bauen. Ob das gut ankommt, weiß ich nicht. Aber habe ich so ein Denkmal der Dankbarkeit Gottes gegenüber im Herzen? Dass wir immer wieder erinnert werden an die großen Taten Gottes in unserem Leben? Der Teufel will, dass wir das vergessen. Sein Ziel ist es ja, dass wir nur auf das schauen, was uns bedrückt, was uns beschwert, was uns erdrücken will. Das will der Teufel. Der Teufel will, dass du die großen Taten Gottes in deinem Leben zumindest nicht mehr wahrnimmst. Vielleicht sogar alles vergisst. Diese jungen Männer sollen alles vergessen. Auch ihr Namen. Daniel, Hanania. Daniel heißt Gott ist Richter. Hanania heißt Gott, Jahwe ist gnädig. Michael, wer ist wie Gott? Und Asaja, Jahwe hilft. Diese Namen sind ein Ausdruck ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer Kultur. Aber auch das musste geändert werden, sollte geändert werden. Denn ihr neuer Name, zum Beispiel bei Daniel, ist ja von Gott ist Richter, soll er jetzt heißen Belshazzar. Das heißt, Marduk, das war ein Götze, schütze dein Leben. Denn dieser neue Name drückt die neue Herrschaft über die jungen Leute aus. Sie stellt sie in Beziehung zu den babylonischen Göttern. Auch das sollte noch ausgerottet werden, ihren Namen. Dies alles ist eigentlich eine riesige Anforderung und Herausforderung. Aber auch auf der anderen Seite wäre es riesige Aussichten und Möglichkeiten für die jungen Leute. Die Forscher meinen, dass Daniel damals zwischen 14 und 16 Jahre alt war. Gut, er war von seiner Familie getrennt, aber Babylon, das Haupt der damaligen Welt, diese riesige Stadt mit all ihren Möglichkeiten, Gebäuden, Gärten, die hängenden Gärten, das Angebot, die Farben, vielleicht auch die hübschen Frauen, das Angebot einer Karriere beim Hofe. Vom Wüstenei zum Karrieremensch in der Hauptstadt der Welt. Das Angebot ist da. Die Show kann eigentlich losgehen. Daniel, pfeif auf dein altes Leben. Komm, schlag ein. Lass dich manipulieren. Lass dich verändern. Vergiss, was du wusstest, auch über deinen Gott. Ist dieses Angebot auch heute noch da? Wo wir das vergessen sollen, was uns einst so klar und wichtig war, unsere Glaubensüberzeugungen vergessen, oder haben wir auch schon eingeschlagen und sind Kompromisse eingegangen. Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Deshalb bat er Aspenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgt dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel, ich habe Bedenken wegen meinen Herrn, dem König, denn er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Leute, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den Aspenas über ihn, Hanania, Mischael und Asaja eingesetzt hatte. Versuche es doch einmal 10 Tage lang mit uns. Gib uns nur Gemüse und Wasser und vergleiche dann unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war damit einverstanden und machte den 10-tätigen Versuch mit ihnen. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als all die anderen. Von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Gott schenkte diese 4 jungen Männer Kenntnis und Verständnis und jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus und Daniel konnte darüber hinaus in Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und immer, wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geistesbeschwörern 10-fach überlegen. Daniel blieb bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros in königlichen Diensten. Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde diese unreine Kost, die vielleicht den Göttern geopfert wurde, nicht anrühren. Ich werde mich nicht gegen meinen Gott und sein Gesetz versündigen. Welch eine Reaktion des 14-jährigen Daniels auf so ein Angebot. Auch die Welt wird uns immer wieder Angebote machen, wo sie darauf hinaus ist, auf dieses Angebot einzuschlagen. Und ich denke mal, die große Gefahr ist, dass die Welt es fertig bringt, ein Leben, das sie für richtig hält, um das Leben von den Nachfolgern Christi zu verzahnen. Wo die Welt vielleicht gar nicht mehr merkt, dass wir Kinder Jesus sind. Ich habe vor kurzem diesen Satz aus Amerika gehört: Wenn Christsein ein Verbrechen würde, da bräuchten manche Christen gar keine Angst mehr zu haben, denn es gäbe keine Anklagepunkte gegen sie. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns nicht mit den Ansichten dieser Welt, die sogar vielleicht Einfluss in den Gemeinden haben will, uns zu sehr zu verzahnen. So, ich wünsche mir auch für diese Gemeinde, für mich persönlich, dass mein Weg klar ist, auch über all mein Versagen hin, aber dass wir und jeder von uns wirklich Jesus, seinen Wort, auch seine Ethik und seinen Willen treu bleiben. Hätte ich auch so gehandelt, wäre ich auch ein Neinsager gewesen oder hätte ich mich auf einen Kompromiss eingelassen? Brauchst du nicht so eng zu sehen. Einmal macht ja nichts. Andere Länder, andere Kultur. Nein sagen kostet was. Nein sagen kann Beziehungen auf den Spiel stellen, Freundschaften, Trennungen und unter Umständen auch das Leben. Wir brauchen nur an den alten Kaiser, auf dem alten Rom zu denken, wo den Christen auch nahegetragen wurden, den Kaiser zu opfern. Ein bisschen Weihrauch, dann bekam man einen Freibrief, man hat den Kaiser geopfert. Manche Kisten sind auf eingegangen, manche auch nicht. Und haben wir dafür bezahlen müssen. Nein sagen kann unter Umständen was kosten. Auch in dieser Gemeinde muss manchmal Nein gesagt werden, vor allen Dingen von den verantwortlichen Leuten. Ich weiß, von was ich spreche, ich habe das 14 Jahre mitgemacht. Manches Nein belastet einen selber, weil es auch irgendwo manchmal zu einer Trennung von einem Geschwisterteil führt, wo vielleicht der eine andere Meinung hat. Nein sagen kann uns irgendwas kosten. Bin ich bereit, Nein zu sagen, wenn mir die Welt oder Teufel ein Angebot macht? Auch wenn es noch so verlockend ist, aber im Gegensatz Gottes Willen und seinem Wort ist. Was hier nicht angezeigt ist, mit erhobenen Zeigefinger zu reden. Vor allem von mir nicht. Wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig und von seiner Güte. Aber lasst uns Gott bitten, wirklich treu zu sein und uns nicht auf die Kompromisse dieser Welt einzulassen. Weil wenn wir Kompromisse uns einlassen, werden wir sie irgendwann vielleicht gar nicht mehr einholen können. Josef war zum Beispiel auch so ein Neinsager mit der Frau des Potiphars. Sollte ich gegen meinen Gott sündigen? Hat er nicht gemacht. Unbereich wurde dieser Mann gesegnet. Die Frage, wo ich mir wirklich gestellt habe, woher hat er der Junge die Kraft zu widerstehen? Von Gott aus, logisch. Aber das Fundament legten bestimmt die Eltern. Vielleicht auch die Priester, die Leviten. Vielleicht wurde im Elternhaus viel über die großen Taten Gottes geredet. Im Daniel das Gesetz Gottes lieb gemacht. Er hatte vielleicht gelernt, Prioritäten im Leben zu setzen und vor allen Dingen gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und dies ist auch heute noch die Herausforderung, die Aufgabe gläubiger Eltern. Den Kindern Gottes Wort und Jesu lieb zu machen, sich Zeit dafür zu nehmen und auch das vorzuleben und ihnen wirklich nahe bringen, Prioritäten zu setzen. Ich habe mal gehört, die meistgefürchtete Frau im alten kommunistischen Russland war die Babutschka, die russische Großmutter. Und warum? Orthodox, klar. Aber die Großmutter hat immer noch den alten Engel auf den Schoß genommen und hat von Jesus erzählt. Und es war diesen russischen Machthabern, den Kommunisten, ein großes Ärgernis, ein Dorn im Auge. Deswegen war auch die Babutschka eine der gefürchtetsten Frauen im Kommunismus. Kinder ziehen ist und bleibt eine der schwierigsten Sachen, die sich ein Mensch annehmen kann. Auch wenn manchmal dies alles Kampf und vielleicht auch Krampf bedeutet, ich weiß auch, von was ich spreche, manchmal sind es auch wirklich nur die sogenannten Alltäglichkeiten, die wir da zählen. Meine Tochter hat mir vor kurzem erzählt, eine Freundin ist von ihr zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und sie war bei uns als Kind oft bei uns im Hause. Ich habe die gar nicht wahrgenommen, ich weiß auch gar nicht, wie das Mädel aussieht heutzutage. Aber sie hat zu meiner Tochter gesagt, hat sie gesagt, Deborah, weißt du, was mir bei euch immer aufgefallen ist? Ihr habt immer gebetet. Ihr habt immer gebetet. Für uns irgendwie eine Selbstverständlichkeit, aber für den Kind, das sich jetzt bekehrt hat, wurde der erste Samen vielleicht damit gelegt. Irgendwann müssen gläubige Eltern ihre Kinder in diese Nebukadnezar-Welt entlassen. Schule, Studium, Beruf. Und unsere Kinder sollten vorbereitet sein, wie Daniel. Keiner hat eine Garantie für unsere Kinder. Aber wir haben Verheißungen und unsere Zusagen Gottes. Und die feste Gewissheit, dass Gott einen Plan für unsere Kinder hat. Gott hat einen Plan für deine und meine Kinder. Und wenn das nicht so aussieht, halte dran fest, Gott hat einen Plan. Und spätestens an unserem Grab, wenn alles normal verlaufen ist, wenn wir unsere Kinder nicht verbittert haben, dann werden noch viele Bekehrungen, Entscheidungen stattfinden. Spätestens an unserem Grab. Wenn wir treu unseren Glauben auch unseren Kindern vorgelebt haben. Da bin ich fast da überzeugt. Lasst uns also unsere Kinder so lieben, wie es richtig ist, auch wenn sie Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Sie nicht verschrecken, indem wir mit der Keule kommen, sondern sie in Liebe begleiten, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Die Liebe Gottes war auch die Basis des Handels von Daniel. Wie geht Daniel weiter vor? Mit Sicherheit auch mit Angst und Sorge, auch mit großer Weisheit. Er setzt dem Angebot des Königs sein eigenes gegenüber. Dem Vorschlag einer Diät, woher er keine Ahnung wurde, hat vielleicht von seiner Mutter, vielleicht aus dem Internet, weiß ich nicht. Aber wir lesen hier, sie hat funktioniert. Aber vor allen Dingen sein Umgang mit diesem Aufseher zeigt von seiner Weisheit. Denn dieser Aufseher hatte vielleicht riesige Angst. Und er hatte gewiss riesige Angst, es ging ja auch um seinen Kopf. Er hatte ja den Befehl des Königs nicht gehört. Aber Daniel schafft Vertrauen. Daniel schafft durch seine Art, bei diesem Aufseher Vertrauen zu wecken. Auch wir Christen sollten Gott bitten, im Umgang mit ungläubigen Menschen uns Weisheit zu schenken, aber auch viel Einfühlungsvermögen, Geduld und vor allem Liebe. Auch hier nicht mit der Keule, du musst, ich sage dir, aber wenn du nicht. Hier in unserem Beispiel sieht man keinen Zorn von Daniel, keinen Übermut, keine Hochnäsigkeit, sondern nur Liebe und Verständnis, Einfühlungsvermögen diesen Aufsehern gegenüber. Geschwister, diese Welt, in der wir leben, ist eine schöne Welt. Wir sollen unser Leben genießen, warum auch nicht. Die Musik in all ihrer Vielfalt, ich betone in all ihrer Vielfalt, die Natur, auch die Gaben, wie einen guten Schluck Wein oder mal einen guten Sauerbraten mit Lös. Aber diese Welt hat aber auch ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, auch in all ihrer Vielfalt. Sie denkt anders über die Ehe, sie denkt anders über Erziehung, sie denkt anders über das Leben von Mann und Frau. Wir sollten kritisch bleiben dagegen, was die Welt uns anbietet. Darum sollten wir uns immer wieder bemühen, eine Gegenkultur zu leben, unsere Kultur, die Kultur unseres Herrn Jesus Christus, geprägt von Gottes Wort und vom Geist Jesu. Darum werden wir auch Segen ernten, wie Daniel, und immer daran denken, dass wir eigentlich nur auf der Durchreise sind, in unserer ewigen Heimat. Deshalb sollten wir lernen, auch das, was zum Philipperbrief steht, Lichter in dieser Welt zu sein. und wir sollen lernen, von der Ewigkeit her zu leben. Wir werden alle aus dieser Welt mal scheiden müssen. Keiner von uns bleibt hier. Aber in dieses Ewigkeitsleben, in dieses Denken an die Ewigkeit und für die Ewigkeit vorbereitet sein, für die Ewigkeit leben, gibt eine große Kraft. Dass ich immer wieder denke und daran glaube, ich bin eigentlich nur auf der Durchreise. Und das Beste ist, wenn ich mit leichtem Gepäck marschiere. Ich muss mich nicht mit allen möglichen belasten, sondern leichtes Gepäck. Weil ich bin auf der Durchreise in die ewigen Wohnungen meines Vaters im Himmel. Das gilt es immer wieder einzustudieren. Das Denken, das Leben im Angesicht der Erde, der Ewigkeit. Mit den Füßen auf der Erde, mit dem Herz im Himmel. Salz und Licht sollen in dieser Welt sein. Daniel mit seinen 14 Jahren ist für uns ein Vorbild. Er schlug in die Hand der Welt nicht ein. Er wusste um seine Priorität. Er war treu und er war vorbereitet. Abschließend noch zwei Verse, die meine Predigt ein bisschen untermauern. Matthäus: Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus: Weg mit dir, Satan, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und aus 1. Petrus 2, Vers 1: Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr Jesus, die Welt ist schön und bunt und aus einer wunderbaren Welt geschaffen, der wir uns wohlfühlen dürfen. Sie ist so voller Farben und voller Freude und ja, voller Wunder. Aber wir wissen auch, Herr, dass Mächte da im Werke sind, Systeme, die immer wieder versuchen, uns zu manipulieren, zu beeinflussen, vielleicht ja, auf ungute Weise. Wir wollen dich einfach bitten, dass wir Kraft bekommen, treu zu sein. Dass wir auch immer wieder Kraft bekommen, Nein zu sagen, Herr Jesus. Dinge gegenüber dir, gegen ja, deinem Wort, ja, gegen dir selber und ja, auch dein Willen ist, Herr Jesus. Und so möchte ich eigentlich bitten, dass du uns Kraft dazu gibst, Herr Jesus. Ohne dich können wir da nichts tun. Wir brauchen da deine Weisheit, deine Stärke. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du es gerne gibst. Amen.